Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Podcast 296, das 300er Jubiläum rückt immer näher. Ich begrüße Felix Mahler. Felix, grüß dich.
Grüße zurück, Grüße nach Japan diesmal.
Mein Name ist Philipp Meisel, genau, und wir haben einen Interkontinental-Podcast euch diese Woche anzubieten. Felix, weißt du, wann der letzte war, den wir so gemacht haben?
Puh, das ist eine gute Frage. War das noch vor meiner Zeit oder war ich hier schon?
Nee, ich glaube, du warst schon bei uns. Ist schon so gute 70, 80 Folgen safe her. Ja. Jacob Johnson damals. Wir haben mit Jacob Johnson aufgenommen, der Christian und ich. Da saß er in Foxborough bei Boston und wir in Stuttgart und haben da schön über den VfB parliert und über Football natürlich auch. War sehr interessant.
Folge 158 sehe ich hier. Das war noch vor meiner Zeit sogar, glaube ich. Ja, ganz knapp.
Ja. Na gut, dann ist es länger her, als ich dachte. Siehst du mal, die Zeit verschwimmt sozusagen, das Zeitgefühl.
Boah, Wahnsinn.
Nichtsdestotrotz haben wir heute euch jede Menge mitgebracht. Das Highlight, das gibt's in der Mitte. Wir haben nämlich mit Atakara so gesprochen. Und zwar sitzen wir da im Hilton in Hiroshima, wo ich jetzt gerade auch sitze, und haben, wie gesagt, dieses Gesprächsstück, das gibt der Mittelteil der heutigen Folge. Starten wollen wir mit so einem kurzen Trainingslager-Recap oder einem kurzen Bericht von mir hier vor Ort. Einfach ein paar Eindrücke, die ich gerne mit euch teilen möchte. Dann haben wir natürlich den Transfermarkt-Part, der wichtig ist in diesen Tagen, wissen wir alle. Da gibt es ein paar Sachen zu besprechen. Und wir haben ja letzte Woche angekündigt, wir machen einen kleinen Drittligaschwerpunkt. Und auch den gibt es, denn die U21 des VfB Stuttgart, die startet am Wochenende in den Ligaspielbetrieb. Ebenso übrigens die U19, auch da gibt es Neuigkeiten, nämlich ein ganz neues Ligasystem, wenn man so möchte. Auch darüber sprechen wir und dann haben wir doch, glaube ich, eine richtig runde Geschichte hier zusammengestellt für euch diese Woche.
Gehen wir nach Japan, oder?
Gehen wir nach Japan, ja. Wie sagen die jungen Leute? Rein oder so ähnlich. Wie war das? Gehen wir rein? Lass uns reingehen, irgendwie so.
Ja. Reingegangen sind die Leute auch in die Videos, ne? Also ich glaube, darauf können wir direkt mal verweisen.
Das ist was, was mich sehr, sehr, sehr freut. Ja, richtig.
Unser quasi täglich, ich glaube, einen Tag haben wir ausgelassen, ein bisschen Reisestrapazen hin und her, da gab es nicht so viel, aber sonst pickepacke volle Tage. Pickepacke voll Video, Foto, auch vom VfB unterstützt mit ein paar Aufnahmen, Bildern. Und wie gesagt, das wird sehr, sehr schön angenommen von euch und von Osaka bis Hiroshima, da war einiges dabei.
Das ist richtig, das freut mich wirklich sehr. Also erstmal, dass euch die Videos Spaß machen, die Art und Weise, wie wir das machen, das ist ja auch nicht, sag ich mal, vielleicht nicht die gängigste Art und Weise, aber wir haben uns dafür entschieden, es so zu machen und ihr findet es zum Glück sehr, sehr gut, das freut uns. Zum anderen natürlich auch Dankeschön an VfB, die haben nicht nur möglich gemacht, dass wir hier mit Atta sprechen konnten, das einklinken, sondern eben auch, dass wir immer wieder Material von denen nutzen dürfen, denn ich bin halt alleine hier, ja. Also ich habe keinen Fotografen dabei, ich habe keinen Videographer dabei und so können wir immer ein bisschen auf den VfB-Content zurückgreifen, damit auch arbeiten. Auch herzlichen Dank an dieser Stelle. Ja, ich kann euch echt nur empfehlen, schaut euch diese Videos an. Da ist von jedem Tag oder ja doch eigentlich von jedem Tag ein bisschen was drin. Auch diesen Reisetag haben wir ein bisschen mit noch abgedeckt hinten raus, weil da war es ein bisschen schwierig. An dem Tag ist einfach, wenn so ein Riesentross umzieht, ihr müsst euch überlegen, hier sind 75 Leute nur vom VfB oder 70. Dazu kommt noch ein Team von der DFL, dazu kommt ein Team von Broadcaster, dazu kommt ein Orga-Team. Hier sind so roundabout 100 Leute, 110 Leute, die sich nur um diesen Nukleus erste Mannschaft VfB Stuttgart dreht. Ja, und das alles erfordert ein Riesenmaß an Planung und Absprachen. Hier läuft alles super, super pünktlich. Die Asiaten sind dem Ganzen mega aufgeschlossen. Alles ist perfekt organisiert. Bis jetzt gab es nur einen, der zu spät kam mal. Es war Silas, der hat verpennt, der hat die Busabfahrt verpennt oder hat entsprechend zahlen müssen für die Nummer. Ich will nicht wissen, was. Auf jeden Fall hat ein Fünfer für die Mannschaftskasse nicht gereicht, wie das normalerweise in der Kreisliga vielleicht so ist. Aber das war's. Also ansonsten ist hier wirklich alles wie am Schnürchen und ihr bekommt, wie gesagt, diese Eindrücke von mir jeden Tag auf unserem YouTube-Channel. Deswegen geht dahin, schaut euch das an und wir wollen euch eigentlich gar nicht länger hier jetzt damit noch aufhalten, denn da in diesen Videos steckt so viel drin, es lohnt sich, sie anzuschauen.
Und auch gerade deshalb, weil der Podcast herauskommt, wenn die Reise ja quasi vorbei ist, Testspiel Donnerstag früh nochmal, da sind wir ja zu spät dran, sozusagen, nehmen wir hier am Mittwoch auf. Und auch nochmal nächster Videotipp, weil wir auch auf das nicht größer eingehen, weil wir es schon getan haben, auch ein Artikel natürlich, ist die MV. Die durfte an dir ein bisschen vorbeigehen aus Japan, aber die war auch am Sonntag einiges passiert. Das hat der Gregor, war es, glaube ich, eingefangen in dem Video. Auch das kam sehr gut an bei euch. Also auch das der Tipp, deswegen gehen wir hier nicht weiter auf das ein.
Das ist eine bewusste Entscheidung, genau. Und eben die Ansetzung gegen Sanfrecce, das letzte Testspiel hier, das ist 11.30 Uhr Donnerstag deutscher Zeit oder mitteleuropäischer Zeit wird das angepfiffen. Bei uns ist dann hier 18.30 Uhr abends. Das war natürlich nicht mehr in diese Folge hier reinzubekommen, da wir, wie gesagt, am Mittwoch schon aufnehmen, damit ihr wie immer Donnerstag 16 Uhr euren Podcast im Podcatcher eurer Wahl eben abspielen könnt. Was haben wir noch, Felix?
Wir können die MV direkt nehmen, so ein bisschen als Einstieg in das nächste Thema, den nächsten Themenschwerpunkt, nämlich Transfermarkt, der sein muss, wo ja Werle ein, zwei Ansagen gemacht hat. Auch das muss ich auch fairerweise zugeben, auch nur quasi hören, sagen und lesen. Ich war ja nicht vor Ort. Aber unter anderem hieß es, dass Stiller, Mittelstädt und Führich, da kann man sich problemlos Trikots kaufen. Das heißt, die bleiben.
Ich höre schon heraus, du arbeitest an deinen Übergangsskills. Finde ich gut. Ja, das ist tatsächlich so. Wobei es also nicht wirklich eine Überraschung war für die, die nah dran sind. Und auch wenn man unsere Berichterstattung verfolgt hat, aufmerksam gelesen hat die letzten Wochen, dann gab es da keinerlei Anzeichen dafür. Ne, auch wenn immer wieder mal der Chris Führich mit Vereinen in Verbindung gebracht wurde. Aber wie es eben oft so ist, da spielt halt auch, sag ich mal, manchmal die Medienlandschaft und ihr Wunsch nach Auflage eine Rolle. Ja, dementsprechend kann man alles abhaken. Die Jungs bleiben hier. Antje Stiller ist sogar nachträglich angereist hier. Ja, da gab es ja am Anfang noch Riesenaufruhr. Wieso ist er nicht im Flieger? Um Gottes Wille, der geht zu Barcelona. Und was? Nein, gar nichts wird er machen. Der wird hier weiter Fußball spielen. Der freut sich richtig drauf. Hat tierisch Bock. Und ist natürlich auch fest eingeplant vom Trainer. Ja, also der setzt komplett auf ihn. Der hat einfach einen privaten Termin gehabt, der Ange, und das steht ihm auch zu. Ich weiß genau, was es war, aber ich habe zugesichert, nicht genau nach außen zu geben, was es war. Insofern ist das einfach auch mal gut, ja. Also Privatsphäre gehört sich in dem Fall oder gehört respektiert in dem Fall. Und deswegen bleibt es dabei. Der hat einen privaten Termin gehabt, ist nachgeflogen, ist seit Sonntagnachmittag hier und seit Montagmorgen fest in die Abläufe integriert trainiert, hat heute auch recht ordentlich sich präsentiert. Heute gab es nämlich, also an diesem Mittwochvormittag, so richtige Spielformen im Training. Also man hat immer wieder das Feld größer gemacht, um 11 gegen 11 auch mal gespielt, also quasi das Spiel simuliert gegen Sanfrecce so ein Stück weit. Und es ist einfach krass zu sehen, wenn Stiller auf dem Feld steht, ist es ein anderes Fußballspiel. Ja, der Typ, der hat so Einfluss auf das, was da passiert, wenn er kickt. Das ist irre. Und ich bin sehr gespannt, wohin da die Reise noch geht, denn es gibt ja nicht wenige, ich gehöre nicht dazu, aber es gibt nicht wenige, die gesagt haben, warum ist er nicht mit zu dieser EM gefahren? Ja, und ich kann verstehen, warum ihn Nagelsmann nicht mitgenommen hat, aber ich freue mich eben auch auf das, was da kommt, denn der wird ein absoluter ein ganz, ganz wichtiger, integraler Spieler und Bestandteil für den VfB sein in den nächsten kommenden Wochen und Monaten.
Ja, bei der Nationalmannschaft ist es ja auch ein Thema von noch nicht nominiert. Ich glaube, da wird zum Beispiel der Platz von Toni Kroos ja frei. Nagelsmann schon über alles gelobt und er ist nah dran und hier und da. Also ich glaube, da ist ja einer für die Zukunft und ist auch immer noch Wahnsinn, weil es ist ja quasi der Endo-Ersatz gewesen damals, dieser Heartbreak beim VfB, Endo zu Liverpool, da kommt Stiller. Ich glaube, viele waren schon überzeugt oder fanden das eine coole Idee, aber dass er halt ein Endo ersetzen kann, war halt ja so ein bisschen außer Frage, als er kam. Und dann weiß er, das erste Spiel, ich glaube, er kam rund ums Leipzig-Spiel, aber das erste war gegen Freiburg dann zu Hause, bei diesem 5-0 direkt schon eine absolute Masterclass hingelegt, Bälle gespielt und von wirklich Minute 1 an funktioniert. Das ist auch wirklich ein sehr besonderer Transfer gewesen.
Das kann man so sagen. Und wie gesagt, also da gibt's, die werden auch jetzt dann nach und nach einsteigen. Also Führich und Mittelstädt werden Mitte bis spätestens Ende nächster Woche ins Training einsteigen. Und ob sie dann gegen Bilbao schon eine Rolle spielen, wage ich zu bezweifeln, aber sie werden auf jeden Fall integriert und machen dann halt ihre Schritte nah ran wieder ins volle Teamtraining. Das machen gerade auch Wagnermann und Sagadu. Da geht's langsamer voran, als vielleicht der eine oder andere sich wünschen würde, aber auch da passiert was. Und spätestens zum Supercup hat Sebastian Hoeneß eine ordentliche Auswahl an Spielern bereitstehen. Da bin ich sehr, sehr sicher. Was haben wir noch auf der Transferlistenthematik?
Ja, was passieren soll da ja noch? Und ich habe noch das zweite, nicht Zitat, aber so wortlautmäßig von Werle mit, der wahrscheinlich auch versucht hat, ein bisschen gute Laune reinzubringen in den Abend in die Porsche Arena da. Ich glaube, war ziemlich genau nach den Abwahlanträgen, die ja durchgegangen sind. Aber gesagt, jo, 2 bis 3 Transfers wollen wir noch machen. Hat auch so ein bisschen geteased, so in die Richtung, Fans werden sich vor allem über einen freuen. Kann man ein bisschen auf Dennis Undaff hinschieben. Das machen wir, glaube ich, später. Was sind denn so die 2, 3 Planstellen, die der VfB noch holen will?
Also ganz, ganz, ganz simpel, Offensive, da explizit Sturm und Innenverteidigung. Ja, also die Frage ist eigentlich nur, wie viel sie noch machen können. Ja, deswegen hat Werle wahrscheinlich auch 2, 3 gesagt. Ja, also diese Zahl explizit oder diesen Kreis explizit so weit gezogen. Klar, und auf Prio, ich habe euch die Tage aufgeschrieben, ihr habt es bestimmt alle gelesen, wie der Stand ist. Möglicherweise ist, wenn ihr diesen Podcast hört, schon eine finale Entscheidung da. Also entweder ja, es klappt, oder nein, der VfB zieht sich endgültig aus dem Poker zurück. Die Deadline, die ist so gegen Wochenende wirklich klar gezogen. Dann muss der VfB auch raus, weil er sonst nicht in der Lage ist, noch rechtzeitig für Alternativkandidaten genügend Einsatz zu bringen und die zu finden und zu suchen, beziehungsweise gefunden hat er sie schon. Er hat 2, 3 auf der Liste, die habe ich euch auch aufgeschrieben, wer das ist. Ne? Adam Lojek und der Arnaud Kalimuendo. Ja? Das sind die beiden Top-Sturmkandidaten. Und dann hat man eben noch ein bisschen Innenverteidiger Need, den man selbst zieht, weil es zwar so ist, dass Jeff Chabot, also der ist ein klarer Startelf-Kandidat, ja, aber die Rolle daneben, also die eigentliche Anton-Rolle, die ist, hat man sich so ein bisschen gewünscht, dass da der Roo reinwächst oder sich das nimmt. Das ist aktuell nicht zu beobachten. Der trainiert zwar gut, aber er hat nicht macht nicht diesen Schritt, der da kommen müsste. Das heißt, man sucht eigentlich schon jemanden, der da starten kann. Was ich euch sagen kann, Huizen ist natürlich erledigt, der ist schon weg. Der VfB hatte sich mit ihm getroffen, hat sich ausgetauscht, hat aber dann zum einen wegen Preis und zum anderen wegen Alter relativ früh wieder zurückgezogen. Ja, der war ihnen zu jung und zu teuer. Der Kollege Bijol, das ist auch kein Thema. Das weiß ich aus sehr guter Quelle. Da spielt keine Rolle in den VfB-Überlegungen. Und die anderen, die da so sind, die kann man auch mehr oder minder alle ad acta legen. Soweit meine Infos stimmen, ist keiner bisher in Verbindung mit dem VfB gebracht worden, öffentlich, den sie auf der Liste haben oder noch auf der Liste haben. Insofern kann man da, glaube ich, schon mit etwas rechnen, was so ein bisschen Fabian Rieder Qualität hat. Ja, also plötzlich kommt da jemand um die Ecke und der Deal ist durch und keiner hat es vorher gewusst.
Heutzutage fast undenkbar sowas, ne?
Naja, hat im Falle von Rieder geklappt. Da hat sich der VfB auch wirklich ins sogenannte Fäustchen gelacht. Die haben sich wirklich gefreut, dass sie das so hinbekommen haben. Zumal der ja auch auf dem Gelände war. Ja, der war ja mit... Ja. Der war mit den Schweizern da und hat dann einen Medizincheck nach dem Training quasi absolviert oder vor dem Training. Freunde dabei gehabt, Familie, Mama, Papa, alle waren da und trotzdem ist es nicht rausgekommen. Ja, das ist schon, ja, ist natürlich ein schönes Ding für den VfB gewesen. Darf man ihn auch mal gönnen, dass die was so durchkriegen. Ja, und ja, bin gespannt auch auf ihn. Also das wird, glaube ich, ist bei vielen noch gar nicht so sehr auf dem Schirm, was für eine Rakete der Typ, glaube ich, ist. Weil wer die Schweizer Spiele bei der EM gesehen hat, nicht nur das gegen Deutschland, sondern alle, der hat gesehen, welche Qualitäten Fabian Rieder auf den Platz bringen kann und der linke Fuß, der dürfte den einen oder anderen Standard schlagen in der kommenden Saison. Da bin ich echt gespannt, was dabei rumkommt, weil da hat der VfB beispielsweise noch ein Thema. Also da kann er besser werden bei Standards, sowohl Ecke als auch Freistoß. Da geht noch was, da ist Luft nach oben und Fabian Rieder könnte derjenige sein, der diese Stufe mit erklimmt sozusagen oder den VfB diese Stufe erklimmen lässt durch seine Qualität.
Und ich habe mich da auch schon ein paar Mal erwischt, dass ich den ganz vergessen habe, weil der wurde ja offiziell gemacht, aber der war ja noch nie da so richtig, ne? Direkt EM, direkt Urlaub. Und das ist ein mini kleines Ding geworden mittlerweile. Girassi war es da drin, der Mann ist da drin, Kalimuendo müsste auch von Star drin sein. Also da ein bisschen eine Fundgrube geworden beim VfB. Aber wo wir bei Kalimuendo sind, ist das wirklich die Top-Alternative, wenn UNDAF nicht klappt oder wie ist da der Stand?
Soweit ich euch das sagen kann, gibt es diese beiden, also Adam Lojek und Kalimuendo. Wobei die Tendenz, glaube ich, also unentschlossen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich das Risiko gehen und Kalimuendo verpflichten werden oder zumindest einen ernsthaften Versuch unternehmen, denn das Ding ist halt das, wenn du UNDAF verpflichtest mit seinem Paket, dann ist das so viel Geld. Wenn man jetzt mal nur die reine Ablöse nimmt von knapp 30 Millionen, die hat der VfB geboten, dafür kriegst halt schon drei Jungs, die dir in Summe wahrscheinlich mehr versprechen als einen von 30. Und dann zu sagen, wir geben 20 mindestens für Kalimuendo aus, ist, glaube ich, etwas, was man beim VfB nicht zu riskieren bereit ist. Aber es ist einer von denen, die sie sich quasi in die engere Auswahl genommen haben. Bei Lojek hast du halt den Punkt, der kennt die Liga, der kann sofort funktionieren, der hat was gut zu machen, sich zu beweisen. Wenn der bei Leverkusen geht, da steht man wohl nicht mehr auf ihn. Das könnte der bessere Fit sein.
Ja. Wäre das auch ein fixer Transfer oder geht da was mit Laie?
Ja, also das ist grundsätzlich was, wo sie eher gucken. Also dass sie sagen, hey, vielleicht dann doch nicht das ganz große Geld ausgeben, sondern mal gucken, die klassischen Leihspieler, also Stürmer 4-5, Chelsea, Tottenham oder eben sowas wie Lojek von Leverkusen, könnte was für uns sein.
Dann brauche ich noch kurz, bevor wir zu zwei, drei, in Anführungszeichen, kleineren Kandidaten übergehen, noch zum Schluss vom Transfermarkt. Ich stelle die böse Frage, aber deine Prognose bei UNDAF. Glaubst du, das wird noch was in den nächsten zwei, drei Tagen oder eher nicht?
Nein, das wird nichts.
Nein.
Ich glaube, das wird nichts. Täusche mich sehr gerne, ja. Aber die Chancen sind schon sehr gering. Auch wenn, auch da Nähkästchen, also man beim VfB recht zuversichtlich ist, was das angeht. Aber ich glaube, es wird nichts. Ich glaube, es wird nichts, weil sich die Engländer einfach querstellen. Ja. Und das Ding ist halt auch das, denen ist halt egal, ob sie Geld kaputt machen oder nicht. Und Geld im Sinne von Marktwert eines Spielers, das ist denen wurscht. Ne? Die können sich in Verhandlungen mit europäischen Teams oder generell mit nicht englischen Mannschaften, also Engländer, die mit Nicht-Engländern verhandeln, benehmen sich genauso, wie sich jemand benimmt, der an der Spitze der Nahrungskette steht. Und da stehen halt die Engländer. Die stehen da oben, denen gehört die Welt. So. Und so agieren sie halt auch. Ja, die nehmen die anderen Ligen nicht für voll oder auf Augenhöhe agierend. Das ist im Gegenteil. Die machen sich eher lustig. Und das führt im Zweifel halt dazu, dass sie sagen, jo, mein Gott, dann haben wir halt hier ein Spieler, wo wir irgendwie das zigfache an Marktwert rausholen können, was wir für ihn bezahlt haben. Ich glaube, was haben die bezahlt? 7, 8, sowas?
Ja, um den Dreh, ja.
Also die könnten das fast vervierfachen. Das ist denen wurscht. Ja, gut, dann ist halt so. Und das ist halt was, mit dem du umgehen musst. Also du bist da, halt, glaube ich, als deutscher Verhandler mit englischen Gegenübern hast es, also ich will nicht sagen, dass du unterwürfig agieren musst, aber ich glaube, es ist schon etwas, wo du sehr schnell merkst, welche Position du an dem Tisch hast, an dem du gerade sitzt. Ja? Das ist keine gute.
Das hast du ja auch schon bei dem Huijsen-Ding gemerkt, der jetzt ja auch zu Bournemouth gegangen ist. Da ist keine Champions League hinter, das ist halt Premier League Mittelfeld. Aber zu UNDAF noch kurz. Ist das dann so, dass wirklich einfach nichts passiert ist nach der Leihe, alle Klauseln ausgelaufen sind, oder nimmt der VfB wenigstens diese teils ja berichteten irgendwie 3, 4, 5 Millionen plus mit, weil Brighton die Rückkaufoption gezogen hat? Oder wie sieht's, wie sah's da aus?
Mein Stand ist, dass es so passiert ist, ja. Und das hieße, der VfB würde dieses Geld mitnehmen. Aber ja, wie gesagt, ist nur mein Stand. Der kann auch nicht ganz stimmen. Ich hatte ja in der Causa zuletzt auch immer wieder ganz gute Informationslage. Ich kann es nicht genau sagen. Ja, also ich, mein Stand ist ja, ob es dann wirklich so ist, wird man vielleicht nie erfahren, wer weiß.
Und auch hier nochmal der Hinweis, wir nehmen Mittwoch auf, bevor jetzt irgendwie ja, bis Donnerstag genau. 16 Uhr sich die Welt genau. gedreht hat bei UNDAF ja. und schon ja. irgendwas offiziell ist, ne? Für unsere Ehrenrettung hier, sage ich mal.
Nein, ich würde mich ja freuen, wenn ich mich täusche. Ja, denn ja, auch das habe ich in dem Stück, glaube ich, das der eine oder andere vielleicht gelesen hat, ganz gut aufgearbeitet. Ich meine, du hast natürlich einmal den sportlichen Wert, aber du hast halt bei UNDAF halt noch unendlich viele weiche Faktoren. Der Typ ist ein Publikumsliebling, der ist eine Stimmungskanone, der ist für die Kabine super wichtig, all diese Dinge, die bringt er halt auch noch mit. Ja, die Außendarstellung des VfB Stuttgart hat durch Dennis UNDAF sicherlich profitiert. Und würde das zukünftig auch noch tun, wäre er Spieler hier. Ja. Also das sind alles Faktoren, die kannst du nicht wirklich in klaren schwarz-weißen Werten bemessen, die in irgendeiner Anzeigentafel auftauchen, sondern das ist halt das, was so Soft Skills mäßig immer so mitschwimmt, ja. Und das muss man halt eben auch mit einrechnen in das große Ganze.
Und was er, glaube ich, auch gerade den VfB-Fans sehr gut tut, Thema Anton zum Beispiel, in diesem Transfersommer jetzt mal spezifisch, er will ja unbedingt zum VfB. Ich glaube, das tut auch nochmal sehr gut. Und du musst mich stoppen, wenn ich zu viel mache, aber dann würde ich den Übergang direkt weiternehmen, also zu viel machen in Sachen Übergängen, weil wer scheinbar nicht mehr da bleiben möchte, ist ja Raul Paula, oder wie ist es da?
Ja, ich glaube, Rauls primäres Ziel ist Weiterentwicklung. Persönliche als auch sportliche Weiterentwicklung. Und obwohl man ihm beim VfB klar aufgezeigt hat, Junge, du bist unser Top-Mittelfeldmann in der dritten Liga. Du hast eine Startplatzgarantie. Du wirst in jedem Spiel in der Startelf stehen, wenn du fit bist. Trotz dessen sagt er halt sich selbst, jo, aber halt Auslandserfahrung, vielleicht auch nicht mit der Garantie auf allzu viel Spielzeit, ist mehr wert für meine persönliche Entwicklung, für meine sportliche Entwicklung oder kann mehr wert sein. Und das ist die Gesamtgemengelage, in der man sich da gerade befindet. Noch ist nichts final oder auch nicht mal weit fortgeschritten, was die Verhandlungen angeht. Ja. Es gibt den Wunsch des Spielers, das habe ich auch hier aufgeschrieben, der hat den deutlich beim VfB platziert, auch nicht nur einmal. Er möchte gerne eine Luftveränderung. Und jetzt geht es darum, wie der VfB die Hand da drauf halten kann, ja, indem er eben sagt, hey, wir sehen auch dein Potenzial. Wir wissen, was da kommen kann. Und wir werden dich ganz sicherlich nicht verkaufen. Und wenn du nicht einen Vertrag verlängern möchtest, damit wir dich verleihen können, weil das wäre notwendig. Er hat nur noch bis nächste Saison Juni Vertrag. Das heißt, du kannst, also das System erlaubt dir nicht, Spieler zu verleihen bis zu ihrem Vertragsende bei dem Verein, der sie verleiht. Ja, das muss immer noch längeren Vertrag da geben. Dann ist halt die Option zu sagen, okay, wir machen das wie bei Matej Magliza. Wir verkaufen dich. Aber wir halten uns eine RKO, die böse, böse Rückkaufoption. Ja. Brighton sagt Hallo. Und haben so die Option, in den nächsten 2 Jahren jederzeit zu gewissen Preisen, die wir vorher festlegen, zu sagen, Hallo, wir hätten den Raul gern zurück. Und das scheint aktuell die Variante zu sein, auf die es hinausläuft. Wie gesagt, aber die Verhandlungen sind noch in Early Stages. Da ist noch nicht viel passiert. Und insofern mal gucken, was kommt. Momentan ist er eh verletzt, zocken kann er eh nicht. Also selbst für das Drittliga-Auftaktspiel bei Hansa Rostock, dazu kommen wir gleich später noch, ist er fraglich, wenn überhaupt. Also kann gut sein, dass er nicht mal fraglich ist, weil das Abschlusstraining ist noch weit entfernt für ihn. So ist mein aktueller Stand, was seine Verletzung angeht. Mal gucken, wie es da weitergeht.
Und der aufnehmende Club oder der glaube, in den Gerüchten wäre Niederlande, gell?
Oder was? NAC Breda, richtig. Das ist ein Mittelklasse-Club aus der Eredivisie. Die sind letzte Saison, glaube ich, Zehnter geworden. Kommen aus der Region Brabant. Das ist relativ nah an der Grenze. Also da, wo die größte Stadt da in der Region ist, glaube ich, Maastricht. Auch Den Haag liegt da, glaube ich, die Hauptstadt der Niederlande. So diese Ecke.
Ja, Maastricht, auch große Studentenstadt, ne? Also Grüße an einen Kollegen, der da studiert hat. Mio habe ich hier noch stehen. Da ist ein bisschen das Thema aufgekommen. Jetzt natürlich sowieso bei Olympia dabei. Glaube ich auch angeschlagen gerade oder verletzt gerade, nicht im Kader fürs nächste Spiel auf jeden Fall. Wie sieht's da aus? Ist das noch eine Gefahr, dass der gehen könnte? Hat er eine Ausstiegsklausel? Weil die Verlängerung durften wir damals oder hatten wir damals exklusiv schon ein bisschen früher. Wissen wir da vielleicht ein bisschen mehr?
Also du bist ganz schön hartnäckig heute, du. Mann, Mann, Mann.
Beim Transfermarkt muss ich.
Ja, also ich fange hinten an. Ja, er hat eine Klausel. Die liegt auch so bei den zuletzt üblichen, die der VfB kommuniziert hat oder freigeben musste. In dieser Region liegt sie so zwischen 20 und 24 Millionen Euro. Ist auch gestaffelt, also je nachdem, wann man sie zieht oder wie oder was. Also kann sich dieser Preis halt noch leicht ändern. Aber ja, er hat eine Klausel und soweit ich weiß, ist die aber schon abgelaufen. Also nicht mehr für diesen Transfersommer gültig. Das heißt, momentan wäre er, wenn überhaupt, frei verhandelbar auf dem Markt. Das ist er aber nicht. Soweit ich, wie gesagt, informiert bin, rechnet man fest damit, dass der junge Mann im Laufe des Septembers wahrscheinlich erst so richtig beim VfB dann wieder eine Option ist. Denn er muss ja auch mal Urlaub haben. Die Olympiade, die geht noch ein paar Tage. Oder die Olympischen Spiele. Weiß nicht genau,
wie. War ich mir auch nicht sicher.
Ja, ja. Und danach darf er erstmal Urlaub machen. Das heißt also, da geht es dann schon in Richtung Anfang, Mitte September, bis er beim VfB zurück sein muss. Und dann, ja, bis er eine Option ist, kann es noch ein paar Wochen sich hinziehen. Aber wie gesagt, ein Wechsel ist nicht in irgendeiner Form in Anbahnung, soweit ich weiß.
Dann habe ich hier noch zwei Namen stehen. Dann habe ich dich aus dem Verhör, wenn man es so nennen will, raus. Fahir und Sanko. Gibt es da schon irgendwie Veränderungen, dass die zwei beiden eher nicht nach erster Mannschaft aus, mal mindestens das?
Da kommen zwei Dinge zum Tragen. Zum einen, also bei Sanko, bei Fahir wird es wahrscheinlich schwierig. Ich glaube, da wird man sich in irgendeiner Form eine Lösung suchen, die für beide oder alle Seiten passt. Der wird, glaube ich, nicht hier bleiben. Ne? Also entweder wird er weiter verliehen oder man findet einen Abnehmer. Bei Sanko ist es so, dass halt die dritte Liga und die damit verbundenen Möglichkeiten die Option bieten, dass er hier bleibt. Er ist erstmal nur 20 Jahre alt. Ne? Das heißt, und durch den Aufstieg in die dritte Liga ist die Ausländerregelung eine andere. Das heißt, er darf auf jeden Fall spielen. In der Regionalliga hätte er das nicht gedurft, glaube ich. Obwohl, nee, Quatsch, natürlich hat er das gedurft, er hat es ja schon gemacht. Nee, dann ist das, genau, das ist falsch von mir. Der darf also in der dritten Liga hier, sieht man schon Möglichkeiten für den. Wenn der da viel spielt, mit Castanaras eine Doppelspitze bildet beispielsweise, das könnte schon ganz schick werden. Und dann gucken wir mal. Allerdings gilt auch da, es gilt auch übrigens für Castanaras, wenn die was bekommen, wo sie für sich selber sagen, hey, das ist besser, als hier dritte Liga Starter zu sein, dann gehen die. Also dann werden die versuchen, eine Wechseloption für sich in irgendeiner Form aufzutreiben, wo sie sagen, das taugt mir, dann kann auch der VfB sich das vorstellen. Ja. Andererseits geplant sind sie, glaube ich, schon relativ fest. Also Castanaras ist fest geplant für die dritte Liga und bei Sanko ist man auch eigentlich übereingekommen, dass er das jetzt mal macht. Das sieht ja auch schon anhand der Tatsache, dass er nicht mit nach Japan geflogen ist, um dieses Testspiel gegen Ulm machen zu können, wie da die Geschichte so sich darstellt.
Damit sind wir durch. Transfermarkt beendet, Verhör beendet. Gehen wir in den Werbeblock und danach das Highlight Ertakan Karasor aus dem Trainingslager in Japan, aus dem Hilton, aus dem Hotel.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
So, da sind wir bei unserem Gespräch mit Atta Karasor. Atta, weißt du, wo wir hier gerade sitzen eigentlich?
Ne, das ist nicht.
Im ehemaligen Besprechungsraum von Joe Biden. Der saß hier beim letzten G7, G8, G9, G-irgendwas Gipfel mit seiner Truppe. Wow. Und hat hier das Weltgeschehen bestimmt.
Wow, sehr ja? schön. Ne, ja, tatsächlich, wenn du es jetzt so sagst, das sieht auch echt so aus.
So, Oval Office mäßig?
Ja, richtig.
Atta, was ist aus deiner Ankündigung geworden? Letztes Jahr Testspiel gegen Vitesse Arnhem, letztes Tor von Atta Karasor. Danach hieß es, das ist der neue Atta, den ihr jetzt gesehen habt. Ab sofort fallen hier Tore und dann fallen keine. Was los?
Ja. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Deshalb entschuldige mich, aber ja, ne. Ich habe mich jetzt sowieso noch nie als torgefährlichen Spieler jetzt betitelt. Vielleicht habe ich da auch so ein bisschen natürlich einfach diese Euphorie nach diesem Tor auch mitgenommen. Und ja, bis heute ist es, ich warte auf mein erstes Tor in der Bundesliga und ich kann nicht weiter tun, als einfach akribisch weiterzuarbeiten im Training. Unterstützen mich die Jungs mittlerweile so.
Heute hast du jetzt Schönes gemacht und einmal Pfostensatz.
Richtig. Ja. Deshalb, einfach weitermachen, ne? So wie im Leben auch. Einfach weitermachen und ich hoffe natürlich, ich spüre die Unterstützung der Fans und wir alle zusammen hoffen natürlich dann, dass Karasor auch mal auf der Tafel umsteht.
Das wäre was, ja. Das wäre was.
Ein Tor am besten.
Natürlich. Ja. Nicht nur irgendwie oben steht, sondern ja. Auch mit dem Tor am besten. Und nicht in irgendeinem Testspiel, sondern wenn es geht, Bundesliga.
Natürlich.
Wie ist denn so der Status quo der Vorbereitung? Ihr müsst ja quasi gerade hier so eine Art Balanceakt schaffen. Zum einen, ihr habt hier diese Reise, die auch mit gewissen nicht sportlichen Aktivitäten verbunden ist. Und ihr habt natürlich den klassischen Need, ihr müsst eine Vorbereitung machen, ihr müsst fit werden für die Saison. In knapp 2 Wochen steht das erste Pflichtspiel an. Wo steht da? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du, dass die Truppe drauf ist?
Ich finde, dass wir in die Vorbereitung sehr gut reingekommen sind. Die neuen Jungs haben sich sehr, sehr gut eingefunden. Das Trainingsniveau war seit Tag 1 sehr, sehr hoch, aber auch nicht anders zu erwarten unter einem Trainer, wie wir ihn haben. Und ich muss sagen, dass bis zu der Japan-Reise wir uns kontinuierlich natürlich hochgearbeitet haben, verbessert haben, jeder Einzelne. Und jetzt mit der Japan-Reise natürlich ist es dann normal, dass da alleine von der Flugzeit her, ne, da hat man halt einen Jetlag, wo man auch mal 2 Tage dann ein bisschen runterfahren muss einfach, um Verletzungen vorzubeugen. Da war jetzt wirklich ein Bruch drin, sage ich mal, wenn man es so nennen darf, von 2-3 Tagen. Aber seit dem letzten Spiel jetzt wieder, denke ich, wie das alles wieder auf Hochkurs läuft. Ich denke, jeder ist angekommen. Sprich seit Sonntagabend, Montag im Training schon wieder, würde ich sagen, dass wir jetzt wieder voll im Gas sind und dass wir bis jetzt meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Vorbereitung haben.
Macht der Trainer was anders, weil die Gegebenheiten so sind, wie sie sind, als er es bisher gemacht hat?
Nein, also ich denke nicht, dass das Trainer, also meiner Meinung nach sollte Trainer ohnehin nichts ändern daran. Ich denke, der hat dieses Erfolgsrezept letzte Saison für uns gehabt und ich sehe da jetzt auch keinen großen Grund, irgendwas großartig zu ändern. Trotzdem natürlich packt er dann die Jungs auch wieder anders an, ne, weil wir einfach neue Jungs wieder dazu bekommen haben. Es ist ein bisschen mehr Input, als es vielleicht letzte Saison war, wo wir teilweise den Kader aus der Relegationsmannschaft beibehalten hatten. Ich denke, dass er einzeln mit den Spielern einfach viel mehr spricht. Aber im Allgemeinen macht Trainer genau da weiter, wo er aufgehört hat. Und wir als Team sowieso.
Er sagt ja heute, du warst ja selbst auch anwesend bei der Pressekonferenz, geht auch darum, dieses Spielsystem, die Philosophie wieder zu implementieren. Nicht nur den neuen, sondern auch den, die schon da sind, auch nochmal zur Auffrischung. Ja. Christian Günther, der Kapitän vom SC Freiburg, hat mal zu mir gesagt, irgendwann konnte er die Ansagen von Christian Streich nicht mehr hören, weil er schon so oft gehört hat. Der war ja schon seit der Jugend quasi Spieler unter ihm. Soweit ist noch nicht, nehme ich an. Ne?
Nein, Soweit wird es auch bei unserem Trainer nicht kommen, weil ich sagen muss, dass ich ihm echt gerne zuhöre. Das liegt daran einfach, weil ich sehr davon überzeugt bin, dass Trainers Strategie, Taktik, wie auch immer man es nennen will, dass sie wirklich überragend ist. Und ich denke, für mich ist es natürlich ein Refresh, aber immer wieder auch Dinge drin, wo ich immer wieder was Neues lerne oder lernen kann. Und deshalb höre ich Trainer da in solchen Momenten schon gerne zu. Und ja, wie gesagt, wie du schon sagst, das für die neuen Spieler ist das natürlich Gold wert. Ne? Die wissen, was für eine Saison wir gespielt haben. Und ich denke auch, dass sie wissen, zu welchem Trainer sie gekommen sind. Und ich glaube, die Jungs sind da jetzt gerade sowieso Schwämme, die alles einfach nur aufsagen, was Trainer den Jungs mitgibt. Und genauso muss es aber auch sein. Ne? Genau deswegen haben wir genau diese Jungs auch geholt, damit wir genau diese Lücken, die entstanden sind, einfach wieder füllen können.
Diese neuen Kollegen, die du angesprochen hast, die sind klar, die müssen auf der sportlichen Ebene hier reinwachsen, sie müssen aber auch auf der zwischenmenschlichen Ebene hier reinwachsen. Richtig. Und ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Tage und nehme dich so wahr und ich habe dich immer so als Art so eine Integrationsminister wahrgenommen, der sich sehr darum kümmert, dass hier die Neuen gut ankommen, dass Abläufe vielleicht nochmal deutlicher gemacht werden, dass auch das Drumherum ihnen erklärt wird, Stuff, und wenn es nur darum geht, den Moishi zu verstehen, aber ist ja du legst da sehr viel rein. Ist meine Wahrnehmung richtig? Oder?
Deine Wahrnehmung ist, ja, die ist richtig. Ich würde mich selber jetzt nicht so betiteln, einfach weil ich einfach so bin. Ich habe Spaß daran, den Jungs dann einfach so mehr oder weniger, ich sag mal, an der Hand zu führen. Zum Beispiel in der Kabine sitzt halt mit Justin. Justin, die sitzt neben mir. Und ja, direkt am ersten Tag den Jungen dann mal ein, zwei Dinge zu zeigen und so, das ist für mich selbstverständlich. Das mache ich jetzt nicht, weil ich da irgendwie eine bestimmte Rolle habe oder so, sondern ich mache das wirklich, weil ich Spaß daran habe. Und das gilt auch natürlich für die anderen Spieler. Ob es Jeff Chabot ist, Yannick Keitel. Wir haben ein gutes Verhältnis zueinander und das ist meiner Meinung nach auch wichtig innerhalb einer Mannschaft. Das ist auch das, was uns letzte Saison mehr oder weniger ausgezeichnet hat. Diese Stärke innerhalb der Kabine, das hatte ich schon erwähnt gehabt, dass es dann auch vieles nicht mal mit dem Trainer zu tun hat, sondern wirklich nur um diese Jungs innerhalb der Mannschaft, die Jungs in unserem Kader. Wir haben da sehr, sehr große Energien entfachen können innerhalb der Kabine und die haben wir dann immer wieder auf den Platz gebracht. Und natürlich ist es mein Ziel, genauso wie Trainer, wenn er erfolgreiche Dinge hatte in der Vergangenheit. Genauso habe ich es auch und deshalb will ich natürlich, dass die Kabine am besten so gut wie möglich wird. Weil ich glaube einfach, dass es ein Indikator werden kann, diese Saison mal wieder.
Ja, diese Hierarchiebildung, die da stattfindet, ist das ein Prozess, der abgeschlossen sein muss, bevor es dann richtig zur Sache geht und Punkte geht? Oder ist das was permanent läuft? Ein Prozess, der auch eine Saison lang über immer wieder Veränderungen erfährt?
Das ist definitiv eine Sache, die sich entwickelt. Allgemein im Fußball geht es immer ja um diese Entwicklungsphase, ob es jetzt persönlich ist, ob es fußballerisch ist. Fußball ist so eine Entwicklungsphase, es sind immer wieder Stufen, die jeder Einzelne steigen muss. Jeder Einzelne hat eine Eigenverantwortung und das ist auch wichtig, dass das die Jungs verstehen. Und nicht immer die Verantwortung jemand anderen geben, nur weil, wie du schon gesagt hast, es ist eine gewisse Hierarchie herrscht in der Mannschaft. Die Jungs müssen einfach sich selber einbinden können, das ist einfach wichtig. Und natürlich stimmt das aber auch, dass es natürlich eine Art Hierarchie gibt im Fußball. Es ist jetzt aber nicht so, dass hier jemand von ich sag mal, Topf 1 dann immer auf jemanden herumtrampelt, der jetzt nicht in Topf 3 ist oder so, sage ich mal jetzt. Sondern es ist ein Zusammen, ne, anstatt ein Gegeneinander. Ich denke, dass das über die Saison hinaus sich immer weiterentwickeln wird. Dass die Jungs dann, wie gesagt, durch Eigenverantwortung immer wieder einen Step machen können, wo sie dann auch selber daran wachsen können.
Ein Platz in dieser Hierarchie, der frei geworden ist, ist der des Kapitäns. Du Du hast bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen San Fretsche noch sehr höflich gesagt, ja, da wurdest du Kapitän genannt vom Announcer, Pressesprecher, wer immer genau das war, und hast dann höflich dich bedankt, hast gesagt, noch bin ich's nicht, und hast das, den Ball schön zum Trainer zurückgespielt. Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wann wird entschieden? Entscheidet er oder macht ihr eine Mannschaftsratswahl? Wie läuft's?
Tatsächlich kann ich es dir nicht sagen, weil ich es nicht weiß.
Okay.
Einfach aus dem Grund. Ich denke mal, dass das Trainer das offen kommunizieren wird innerhalb der Mannschaft. Also da wird jetzt nicht einzeln zu jemandem gehen, sondern wir werden das alles offen kommunizieren, so wie wir alles andere auch machen. Und ja, wie du schon sagst, ich habe den Ball da an den Trainer weitergegeben. Was ich dazu sagen kann, ist, die Rolle ist frei geworden, wie du gesagt hast. Und mir wäre es natürlich eine Ehre, diese Mannschaft hier auf den Platz zu führen, neben all den großen Kapitänen, die der VfB Stuttgart schon hatte, dass ich mich da vielleicht einreihen kann, wäre natürlich eine große Sache für mich. Und trotzdem kennt mich jeder. Ich bin nicht der Typ, der hier irgendwie den Egoist spielt und sagt, ich muss es werden. Sondern im Endeffekt ist es eine Entscheidung, wie gesagt, die der Trainer trifft, die vielleicht auch die Mannschaft trifft. Aber wie auch immer es kommen mag, ich werde immer 100% geben. Ich werde immer der Arthur bleiben, der auf dem Platz für jeden anderen kämpft, als wäre er der Kapitän. Und die Jungs immer wieder pusht. Und auch mal der Lautsprecher ist auf dem Platz. Also das mache ich mit Devin oder ohne sie.
Lass uns mal noch abschließend ein bisschen vorne rausblicken. Wir hatten es vorher schon kurz gestreift. In knapp 2 Wochen steht das erste Pflichtspiel an. Ist dir eigentlich bewusst oder ist euch bewusst, dass ihr eine Chance habt, die der VfB Stuttgart, glaube ich, war bestimmt 15, 20, vielleicht sogar länger Jahre nicht hatte?
Mit der Champions League? Oder?
Nee, ihr könnt einen Titel holen, bevor es eigentlich richtig losgeht.
Ja, das ist uns bewusst, ja. Und darauf haben wir auch richtig Bock. Wir sind sehr, sehr motiviert. Wir blicken sehr positiv in die Zukunft. Natürlich wissen wir, dass wir erstmal unsere Hausaufgaben machen müssen, aber mit positiv in die Zukunft blicken meine ich einfach, dass die Euphorie innerhalb der Mannschaft sehr groß ist und dass wir richtig Bock haben auf das, was jetzt ansteht.
Ja, ich meine, also in diese Chance bekommt man in Deutschland als Bundesligaspieler eigentlich nur dann regelmäßig, wenn man bei Bayern spielt, weil die eigentlich immer an diesem Spiel teilnehmen.
Ja.
Es ist schon selten, dass es mal zwei Nicht-Münchner Mannschaften sind, die überhaupt die Möglichkeit haben.
Ja.
Und dann das große Thema Champions League. Ihr habt in der Schlussphase der Saison ja, sag ich mal, sehr offensiv auch, ihr habt die Hymne in der Kabine gespielt. Ihr habt mit den Fans auch immer wieder so eine versucht, sehr stark eine Verbindung aufzubauen, für gerade die letzten Spiele und keine Ahnung, ich kann mich noch an Szenen erinnern, wo Dennis und Seru auf der Bank saßen, ausgewechselt schon und dieses Lied gesungen haben, ja. Und wie viel macht es aus an Motivation, an Eigenantrieb, der unterstützt wird, wenn man weiß, ich kann bald Champions League spielen. Ja. Das muss doch massiv sein.
Ja, brutal. Also das ist immer noch nicht so real für mich. Also ich kann mir jetzt gerade irgendwie, klingt es wie so ein Traum, das will ich damit sagen. Es ist einfach für mich noch ein bisschen surreal. Ich glaube, ich kann das erst so richtig verstehen, wenn ich die Hymne dann auf dem Platz höre oder sehe, gegen welchen Gegner wir dann antreten werden. Aber ja, natürlich, das ist etwas Einzigartiges, etwas, wofür man mit dem Fußball beginnt, wenn man 3, 4, 5 Jahre alt ist, wie auch immer. Und ja, sich mit den ganz Großen zu messen, ich glaube, das will jeder. Und das wollten wir als Mannschaft. Und genau deswegen haben wir solche Dinge gemacht, weil wir wussten, damit wir uns mit den ganz, ganz Großen messen können, müssen wir alle noch enger zusammenrücken. Und dazu gehören natürlich auch die Fans. Und das gesamte Team, ob es die Mitarbeiter sind oder unser Staff. Und genauso gehört auch die Stadt Stuttgart zu. Und ich denke, dieses Feuer, das wir entfacht haben, das haben die Leute mitgenommen. Und das war aber auch beabsichtigt von uns, weil wir wollten unbedingt diese Kraft einfach in pure Energie umwandeln und das haben wir geschafft. Und das spürt man auch und mit dieser Energie wollen wir in die kommende Saison gehen. Und ja, für alle, die es noch nicht so richtig wahrnehmen können, dann hoffe ich, dass sie im Stadion sein werden und uns pushen werden bis zum Ende, weil wir brauchen jede Unterstützung diese Saison genauso wieder. Und ob gut oder schlecht, das Wichtigste ist, dass wir dann in diesem Moment zusammenbleiben.
Das ist ein schöner Abschluss. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke auch. Vielen Dank.
Da sind wir wieder zurück in der Spur und wir schauen jetzt mal auf die dritte Liga und den Saisonstart. An diesem Wochenende geht's los für den VfB Stuttgart und es ist jede Menge passiert im Sommer, dass wir so ein bisschen zumindest intensiver besprechen müssen als sonst, denn schließlich ist es schon eine ganze Weile her, dass der VfB das letzte Mal dritte Liga gespielt hat. Felix, wann war's?
2015, 2016, der berühmte Doppelabstieg, ne? 2016 gibt's ja auch für die erste Mannschaft runter. Nicht so erfolgreich das Jahr.
Sehr schön. Gibt auf jeden Fall ein Fleißkärtchen. Hast dich gut vorbereitet. Sehr gut, ja. Ja, das war ein schwarzes Wochenende für den VfB und auch für die Sportstadt Stuttgart, denn auch die Kickers sind abgestiegen an diesem Wochenende. Da ging also echt einiges ins Arge sozusagen, aber sie haben sich ja ganz gut aufgerappelt. Die Roten kann man nicht meckern, würde ich sagen. Und deswegen dürfen wir jetzt wieder über dritte Liga Fußball sprechen, der nicht im Gazi-Stadion stattfinden wird. Zumindest bis auf vielleicht hier und da mal eine Ausnahme, aber beantragt ist die Arena im Fautenau in Großasbach, da ist die Hauptspielstätte. Da wird also hauptsächlich gespielt werden, die Heimspiele ausgetragen werden und dann kommt gleich mal ein ordentliches Programm auf die Jungs zu. Denn wenn man sich die dritte Liga so anschaut, wer da alles dabei ist, da sind ein paar Clubs dabei, die bringen Fans mit.
Ja, das ist schon krass, ne? Also das ist wieder der Klassiker von, ach, wie schade, ne? Es war teils oder in vielen Fällen mal erste Liga. Allein schon die ersten zwei Spieltage reichen da ja schon, wenn man sich das rausnimmt. Erster Spieltag, 3.8. dieses Wochenende, auswärts Rostock, Woche drauf, erstes Heimspiel gegen 1860 München. Die ersten 8 Spieltage sind schon übrigens genau zeitgenau angesetzt. Wer sich da ja nach Tickets umschauen möchte, auch vielleicht die eine oder andere Auswärtsreise mitnehmen möchte, das sind riesen Clubs dabei. Ich habe noch die weiteren ein bisschen aufgelistet, ohne jetzt irgendwie andere, ne, nicht aufzulisten oder irgendwie böse zu meinen, die sie nicht aufgelistet zu haben, aber Dynamo Dresden, Energie Cottbus, Arminia Bielefeld, Osnabrück, Saarbrücken, Sandhausen und auch sehr cool. Die hatten ja ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen für auch die Zuschauerzahlen in Liga 4, dann Alemannia Aachen auch zurück, waren in der Liga, glaube ich, als der VfB-Meister wurde, 2007. Das ist schon ein Brett, was da auf die U21 zukommt.
Also wer richtig geile Grounds sehen möchte, ja, und mal was anderes, der ist da perfekt aufgehoben, vor allem, weil du halt auswärts immer Karten bekommen wirst. Ja, es ist ja nicht so, dass der Zuschauerzuspruch riesig ist. Das heißt, Bremer Brücke, Osnabrück, Bielefeld auf der Alm, Cottbus, Stadion der Freundschaft, Elbflorenz, Dynamo Dresden, Saarbrücken, Ludwigspark, Alemannia Aachen, Tivoli, da kriege ich Gänsehaut nur beim Runterlesen, ja, weil das einfach geile Grounds sind. 1860, im Stadion an der Grünwalder kriegst du seit Jahren quasi keine Karten. Das ist unmöglich, dahin zu gehen als jemand, der nicht irgendwie 1860-Member ist und da Anrecht auf Karten hat. Du kriegst eigentlich keine. Aber wenn der VfB da spielt Anfang nächsten Jahres, dann kannst du halt hingehen und diesen Ground machen. Also da gibt's bestimmt Leute, die werden das ein, also ich kenne ein paar persönlich, die werden das ein oder andere Spielchen machen, ja, und sich das anschauen und da riesen Freude haben, weil gerade, also Alemannia Aachen, Mitaufsteiger, die sind ja auch seit gefühlt über eine Dekade aus dem Profifußball verschwunden gewesen, ja, die da jetzt wieder zurück sind, das ist schon was, da fährst du nicht so oft für ein Pflichtspiel hin mit einem Club in einem Fanleben. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass es nachgefragt werden wird.
Da werden einige die Spielpläne abtasten. Also mal gucken, wo spielt der VfB 1 quasi. Samstag Heimspiel Freiburg, Sonntag auswärts 1860, irgendwas in die Richtung. Das ist schon eine ziemliche Nummer, natürlich auch ein absolutes Upgrade zur Regionalliga, auch an Attraktivität allein schon, aber ich glaube auch sehr wichtig für Jugendarbeit, dass jetzt eben auch einfach Leute, die auf dem Sprung sind, vielleicht jetzt auch mal in Japan dabei waren, also wirklich nah an der ersten Mannschaft sind, halt nicht mehr in Liga 4 oder glaube auch damals mal in Liga 5 halt parkst, jetzt mal böse gesagt, sondern eben wirklich in Liga 3 richtig, richtig den Härtetest geben kann. Und dadurch kann es vielleicht auch das eine oder andere Talent vielleicht noch ein bisschen länger halten, das vielleicht schon früher den Sprung gemacht hätte, wenn es jetzt noch länger Liga 4 gewesen wäre.
Genau so ist es. Also es ist wirklich überhaupt kein Nachteil. Im Gegenteil, wird beim VfB auch wirklich so wahrgenommen. Auch Jungs, die so diese typischen Schwellenspieler halt sind, ja, die jetzt in Japan dabei sind, einige, ja. Henry Chase beispielsweise, Luca Raimund und so weiter und so fort. Also da ist, das ist halt einfach ein Brett, wenn du hast im Endeffekt nur Auswärtsspiele, weil halt die Fanbase so klein ist. Ja, also und das ist was, wo du richtig wachsen kannst. Du hast jede Woche alles gegen dich. Das ist super. Ja, noch dazu eine Mannschaft oder eine Liga, wo es halt auch mal ein bisschen rauer zur Sache geht. Ja, das ist was, wo junge Menschen, junge Spieler nur profitieren können. Wenn ich mir die Zeiten anschaue, unter Jürgen Kramny, als der VfB zuletzt lange Zeit konstant in der dritten Liga gespielt hat, was für Spieler da durchgingen. Kevin Stöger, jetzt bei Mönchengladbach, etablierter Bundesligaspieler. Raphael Holzhauser, Top-Talent aus Österreich gewesen, auch eine Karriere gemacht. Antonio Rüdiger gilt als einer der besten Abwehrspieler der Welt mittlerweile. Wo hat er seine Spuren sich verdient? VfB 2. So. Und das sind halt so Dinge, gerade für die, die jetzt nicht Dauerkarten haben beim VfB, beim großen VfB und guten Fußball sehen wollen, von Jungs, die später mal bei den Großen eine Rolle spielen werden, dann geht da hin. Ja, also ich kann nur dafür werben, sich diese Spiele anzuschauen. Gilt genauso für die Youth League von der U19. Da sind diese Talente, über die man redet, über die man später auf der großen Bühne sagen kann, guck mal, der war mal beim VfB. Ja, das, die kriegst du halt da zu sehen und ich kann nur empfehlen, euch das anzuschauen. Und gerade für diejenigen, die eben nicht regelmäßig Bundesliga Entscheidungen können, weil die Situation so ist, wie sie ist. Der VfB hat da eine Situation, wo klar ist, dass es nur, es gibt glaube ich 13.000 verfügbare Karten frei überhaupt, also pro Spiel. Das geht an die Mitglieder weg, die, also.
Jetzt fangen sie mit Losverfahren an, also das genau, ist ja schon.
Ja, also, und es gibt einfach guten Fußballer zu sehen. Und der Unterschied ist, und das ist, finde ich, kein Malus, bei U19-Spielen, auch bei U21-Spielen, es wird halt viel weniger taktiert wie in der Bundesliga. Da geht's halt 90 Minuten Vollgas auf die 12. Ja. Da wird richtig Gas gegeben und das macht so Spaß, so zu anzuschauen. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ihr wisst alle, ich bin da eh ein großer Fan und habe ein bisschen vielleicht auch ein Spleen, was diese Nachwuchsfußball-Thematik angeht, aber da gibt's einfach guten Sport zu sehen. Und wer das sehen möchte, dem empfehle ich, da hinzugehen.
Am Anfang wird es wahrscheinlich noch ein bisschen härter, als es sowieso schon ist, weil natürlich ein paar Leute fehlen mit Japan-Reise und hier und da, die dem Fiedler nicht zur Verfügung stehen. Aber was glaubst du, was wird da so für Saisonziel ausgerufen? Einfach Klassenerhalt, drinbleiben oder?
Genau, drinbleiben. Also erstmal sich freischwimmen, ja. Das wird am Anfang alles andere als einfach. Du hast wahrscheinlich jede Woche das Gefühl, dich hat einer mit auf den Rücken gebundenen Armen ins Wasser geworfen und du hängst gerade so da und versuchst deine Lippe über Wasser zu halten, so, ja. Also es ist wirklich nicht einfach, glaube ich. Weil die Wucht auf die da treffen werden, das kennen sie so nicht. Nirgendwoher. Das hatten sie nicht in der Regionalliga und schon gar nicht im Jugendfußball. Und jetzt spielst du halt plötzlich in Dresden vor einfach 25, 26, 28.000 Verrückten. Die Atmosphäre ist ja allein schon das, was dich erdrückt. Da brauchst du nicht mal die Qualität vom Gegner, von der Mannschaft, sondern es ist einfach nur die Atmosphäre. Und das sind Dinge, mit denen müssen die Jungs umgehen. Daran müssen sie wachsen und es kann nur zu ihrem Besten sein, wenn sie das schaffen. Ja, und das ist auch das, was ihr habt ja gelesen, was der Markus mit meinem Kollegen Jürgen Frey die Tage besprochen hat. Interview habt ihr in der App oder auf stuttgarternachrichten.de. Da seht ihr, was Sache ist. Da geht es wirklich erstmal darum, ankommen, konkurrenzfähig sein, und zwar nicht einmal, sondern jede Woche. Ja. Und wenn das geschafft ist, kannst du dir dann überlegen, ob du da drauf sattelst. Ja. So wie ich den Markus kenne, wird er halt nicht an seinen Prinzipien rütteln. Das heißt, der Fußball, den er spielen lassen will, der wird jetzt nicht von wir wollen hier mutig dominant auftreten und mit Ball den Gegner beherrschen zu wir stellen uns hinten rein, spielen lange Bälle und gehen auf den zweiten geändert werden. Das wird nicht kommen. So, ja, die werden natürlich schon versuchen, Fußball zu spielen in der dritten Liga. Und da wird spannend zu sein, zu beobachten, wie weit sie damit kommen erstmal. Ja.
In der Liga auch übrigens noch 20 Teams, also erster oder zweiten sind es 18, also auch nochmal ein paar Spieltage mehr. Und damit können wir eigentlich in unseren nächsten, oder wir bleiben quasi im Block, aber gehen noch ein paar Jahre zurück, vielleicht in Richtung NLZ.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Also, ihr habt ja die letzten Ergebnisse gesehen. Das ist das 2-2 im Test gegen Ulm. Zweitliga-Aufsteiger immerhin. Ja, davor gab es Niederlagen gegen Waldorf, gegen Saarbrücken. Und jetzt geht's los. Rostock, 1860. Das sind die ersten beiden Spiele. Eins heim, eins auswärts, eins daheim. Auftrag habe ich mir groß auf den Zettel geschrieben. Wird auf jeden Fall ein Highlight für mich auch gegen 1860 in Großasbach. Da freue ich mich drauf. Und dann gibt's auch bald die ersten U19-Spiele für mich zumindest im neuen Modus, denn die haben ihr bisheriges Junioren-Bundesliga-System komplett abgeräumt und durch was völlig Neues ersetzt. Felix, hast dich eingelesen?
Ein bisschen, ja. Wir hatten es ja vorhin im Vorgespräch geschaut. Die haben ja schon gesagt, der Champions League-Modus und alles verändert sich und das ist nochmal eine Stufe drüber. Jetzt haben wir hier drei verschiedene Phasen. Ja, zuerst regional, dann gehen wir in K.O.-Systeme und dann geht's weiter. Also es ist schon eine ziemlich wilde Nummer.
Nicht ganz, was ist, also man hat erst eine regionale Gruppe. Da spielt man gegen 8 Gegner. Und dann kommt man in eine überregionale weiter, ja. Und die Endplatzierung dort, die entscheidet an der Teilnahme an einem sozusagen Final 16 Turnier. Da geht's dann also, die letzten 16 Mannschaften bundesweit spielen in einem Knockout-Modus den Meister dann aus. Ja. Und das wird zu verschiedenen Dingen führen. Erstmal kommt die Mannschaft viel schneller in Kontakt mit Mannschaften außerhalb ihrer Staffel, also ihrem oder ihres gewohnten Wirkungskreises. Bisher war es ja so, nur 19 Bundesliga Süddeutschland oder Südwest, du spielst halt Jahr für Jahr quasi gegen die gleichen Leute. Ne? Und entsprechend ausrechenbar wurde das dann irgendwann. Ne? Und dann kommt noch dazu, dass du dann halt, wie gesagt, in dieser letzten finalen Phase dir nichts mehr leisten kannst. Da ist halt do or die. Du spielst das Spiel, du gewinnst, kommst weiter oder du bist halt raus. Ja? Und das wird es, glaube ich, sehr spannend machen, wird viel vom Taktieren wegnehmen und ich glaube, in der Beschreibung, der Liga-Beschreibung, die der VfB auf der Homepage hat, ist ein guter Satz drin, da steht, es soll die, sag ich mal, der Wunsch auf Erfolg gefördert werden, also zu siegen, anstatt eben den Versuch, nicht zu verlieren, zu unterstützen, wie es halt oft in diesem klassischen Ligasystem ein Stück weit so war. Man kennt das übrigens, die ganze Thematik auch aus der aktuellen Champions League Debatte, da ist man ja auch von den Gruppenphasen weg zu diesem neuen Modus, auch mit dem Grund, um einfach diese Taktiererei, so gut es geht, durch den Modus aus dem Wettbewerb zu bekommen, ja, damit die Mannschaften nicht mehr anfangen, nach 4 Champions League Gruppenspielen schon zu taktieren, wie müssen wir jetzt gegen wen spielen, damit man die nächstmögliche Chance haben, weiterzukommen. Und das ist ein Stück weit einfach jetzt durch den Modus nicht mehr ganz so im Fokus und das kann ihm eigentlich und das kann dem gesamten Spiel nur gut tun.
Ja, in der Champions League auch, da wird man es auch miterleben beim VfB dann. Und die Youth League, wo wir auch quasi Champions League übergangmäßig haben, die ist dann bei den Kickers im Grazi-Stadion richtig oder habe ich das falsch im Kopf?
Nein, das ist richtig. Also die U19, die hat erstmal ihre klassischen Heimspiele in diesem neuen Spielsystem im Schliens-Stadion oder auf dem Einser, wie üblich. Ja. Und wird die Highlight-Spiele, also die Champions League, Youth League Heimspiele, die werden sie im Grazi-Stadion austragen. Das sind erstmal nur 3. Da gibt es einen kleinen Unterschied. die Profis, die spielen ja in diesem neuen Modus gegen 8 verschiedene Gegner, haben 4 Heimspiele, 4 Auswärtsspiele. Und bei der Youth League ist es so, dass die ersten 6 Partien mitgegangen werden von der U19. Das heißt, die ersten 6 Champions League Gegner, die der VfB bekommt, sind auch die Gegner, die die Mannschaft von Nico Willig in der Youth League bekommen wird. Ja? Und danach geht es dann in einen, wird der Modus, trennt sich von dem der Profis.
Auch da Doppler möglich, wahrscheinlich ein bisschen schwierig, ne? Ist das so, dass du auch, dass der VfB Heim hat und die U19 auch Heimspiele? Ist das so?
Genau, richtig. Also das ist so, dass eigentlich, dass quasi zumindest bei den ersten 6 Partien Doppler möglich sind. Denn sowohl Heim- als auch Auswärtsspiele finden immer am selben Tag und am Ort des Geschehens statt, sozusagen. Also wenn der VfB gegen Barca auswärts spielt, Anpfiff 21 Uhr abends im Stadion, dann spielen die in La Masia um 16 Uhr. Wenn der VfB gegen Rosenborg-Trondheim Heimspiel hat, dann spielen die um 16 Uhr im Gazi. Das heißt, du kannst erst das Spiel machen und dann runtergehen und dir die Profis angucken, so du den Karten bekommen hast. Ja? Aber ja.
Das war jetzt der nächste Gänsehaut-Moment nach den Drittliga-Vereinen vorhin. Barcelona, La Masia.
Wahnsinn. Ja, also es ist, also es ist
die Auslosung möglich. Kann nicht früh genug kommen, in knapp einem Monat circa.
Ja. Ne? Können wir euch schon eine Kleinigkeit verraten? Sollen wir schon?
Immer.
Was wir da machen werden an diesem Auslosungstag?
Gerne. In meinem Wissen haben wir was Reaction-mäßiges überlegt auf diese Auslosung, dass wir euch da live mitnehmen.
So, und zwar sogar ein Live-Reaction-Video, genau. Wir wollen ein bisschen mal ausprobieren, wie das so ist, wenn wir mal streamen einfach, nicht nur die Videos produzieren, aufnehmen und für euch dann über YouTube zur Verfügung stellen, sondern wir werden es versuchen, über YouTube live zu streamen. Das heißt, ihr kriegt eine Live-Reaktion zur VfB Champions League Auslosung. Das wird ein großer Spaß, hoffentlich.
Aber da ist auch noch nicht alles klar dann, gell? Da werden die Vereine dann gelost, ein paar Tage später dann wer heim, wer auswärts. Das wird auch alles nochmal ein bisschen...
Genau, also das ist mein Stand. Ich muss mich noch ein bisschen genauer einlesen, aber ich glaube, es ist bei der Auslosung erstmal so, dass du nur deine Gegner erfährst, die du spielst, wann und gegen wen, also wen du auswärts, wen zu Hause, das wird erst ein, zwei, drei, vier Tage später bekannt gegeben, ja. Aber trotzdem spannend, es kribbelt schon ein bisschen, ehrlich gesagt, ne?
Ja, ich hab's auch gemerkt, also ich meine, 14 Jahre her, ich war da das letzte Mal hier Kakao 1-1 gegen Barca, weiß ich gar nicht, ob ich das Spiel groß gesehen habe, wahrscheinlich schon, aber nicht mehr groß im Kopf mit 10 Jahren. Das ist halt schon ein anderes Ding und ich glaube vor allem auch, wo dann irgendwann beim Thema Ticketpreise waren, was wir ja letzten Wochen ein bisschen geschweift hatten und Champions League und Dauerkart und hier und da, ist halt auch dieses Gefühl, glaube ich, auch in den Fans so, du weißt halt nicht, wann es wiederkommt. Ne? Jetzt haben wir 14 Jahre gewartet, jetzt kommt's, jetzt genießen, jetzt alles mitnehmen und vielleicht dauert es dann wieder 14 Jahre oder noch länger. Deswegen so, glaube ich, schon ein absolut riesen Ding. Und das angesprochen, Auswärtskarten werden brutal schwer, aber ich glaube, da werden genug mitreisen. Auch ohne Tickets.
Auch ohne Karten, richtig.
Also ja. Das wird eine ganz große Show.
Hatte ich übrigens auch noch bei dem Gespräch mit Atta im Off, also als das Mikrofon schon aus war, haben wir auch uns nochmal drüber unterhalten, über diese Champions-League-Phase, die jetzt kommt. Und als ich ihm erklärt habe, was da passieren wird, nämlich, dass du solche Dinge erleben wirst in dieser Region Frankfurt in Barcelona, ja, mit fünfstelligen Auswärtsfahrerzahlen, er hätte seine Augen sehen müssen. Die haben geleuchtet, ja. Also, da könnt ihr euch wirklich sicher sein, dass die Mannschaft sehr genau weiß, und es auch zu schätzen weiß, was ihr VfB-Fans da auf die Beine stellen werdet. Und da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher, dass das so kommen wird. So, Felix, ich würde sagen, das war's für diese Woche.
Hm? Ja, rundes Ding.
Kann man doch ein schönes rundes Ding hoffentlich. Hat euch Spaß gemacht da draußen. Wir haben wie immer am Schluss ein bisschen Housekeeping zu betreiben. Felix, was müssen wir alles immer erwähnen? Wir werden ja von unserer Produktmanagement-Leuten hier immer gepiesackt. Das müsst ihr auch noch sagen. Also, leg mal los, komm.
Ja, im Gefühl kommt jede Folge irgendwas Neues dazu, obwohl eigentlich immer das Gleiche draufsteht. Ja. Wir haben den Newsletter, wir haben Instagram, Facebook, Twitter auch noch natürlich, YouTube ganz groß gerade, haben wir ja vorhin, glaube ich, genug die Trommel gerührt, wenn man das so sagt. WhatsApp wichtig, immer noch Wahnsinn, dass dafür für Zahlen oben stehen bei den Abonnenten. Und was ich immer anbringen muss noch, weil es ja auch oft ein Thema ist, Paid-Artikel und hinter der Bezahlschranke, diese App für 1,99 im Monat könnt ihr jeden Artikel gucken. Also quasi kostenlos, aber 1,99 im Monat. der hinter der Bezahlschranke wäre, laufen alle VfB-Artikel rein. Also das ist, glaube ich, ein sehr großer Tipp, den wir hier nochmal machen können.
So ist es. Und bis Samstagmorgen ungefähr werde ich euch mit jede Menge Fill-in-Japan-Stuff noch versorgen auf YouTube, aber auch in unserem exklusiven Tagebuch, denn das ist auch immer eine gute erste Adresse, wenn ihr wissen wollt, was gerade bei der Mannschaft los ist oder rund um die Mannschaft. Dann schaut da rein, findet ihr auch in der App oder eben auf Stuttgarter Nachrichten und stuttgarterzeitung.de. Ich würde sagen, Haken dran wie Plettenberg. Wir machen diese Nummer zu und hören uns nächste Woche wieder, dann hoffentlich ausgeschlafen und aus Stuttgart Jetlag vorbei.
In der gleichen Zeitzone vor allem auch.
Ja, richtig. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.